Im November hat Pastor Manfred angefangen, über Offenbarungen, über Schlüssel zum Himmelreich zu sprechen. Und wie er schon dieses Wort Schlüssel zum Himmelreich verwendet hat, peng, Alter, hätte ich was. Es geht um Offenbarungen. Und ich möchte genau an der Stelle weitermachen. Es wird die letzte Predigt sein zu diesem Thema. Und die erste Frage, die Manfred gestellt hat, war die Frage, die Jesus den Jüngern gestellt hat. Wer sagt ihr, dass ich bin? Die alles entscheidende Frage für die Jünger damals und für uns heute genauso. Und an der Frage möchte ich einsetzen. Und ich möchte mit euch ganz kurz ein kleines Spielchen machen. Ich hoffe, ihr macht alle mit. Und zwar möchte ich, dass ihr euch jetzt 30 Sekunden Zeit nehmt, diesen Raum anschaut und euch 5 Gegenstände aussucht, die blau sind. Und die merkt euch bitte ab jetzt. 5 blaue Gegenstände, 30 Sekunden. Gut, in Anbetracht der Zeit brechen wir hier ab. Und jetzt möchte ich, dass ihr die Augen zumacht. Alle, die Augen zu. Und dass ihr 5 Gegenstände nennt in Rot, ab jetzt. Laut, sagt die 5 Gegenstände in Rot. Laut bitte. 5 Gegenstände in Rot, bitte laut sagen, ich habe nichts gehört. Habt ihr die Augen zu? Ihr betrügt mich. Okay, kleines Spielchen zum Anfang. Der Punkt ist der, wenn ich euch sag, guckt euch Gegenstände in Blau an, seid ihr fokussiert auf eine bestimmte Sache. Die roten Gegenstände sind natürlich auch in diesem Raum, aber wir sehen sie in diesem Moment nicht, weil wir eine bestimmte Brille tragen. Und genau so in dieser Art und Weise sind wir leider auch gewohnt, die Bibel zu lesen. Wir nennen es Hermeneutik. Es ist einfach die Art, wie wir die Bibel auslegen. Und diese Art ist geprägt durch unsere Erfahrung, durch unsere Prägung, durch unsere Kultur, in der wir groß geworden sind. Dankeschön. Und da können wir uns nicht freimachen von. So ist es einfach. Und eine zweite Sache ist, wie wir die Bibel lesen, ist, dass wir häufig dazu neigen, ziemlich schnell in Gut und Böse einzuteilen. Dass wir oft dazu neigen, in Schwarz und Weiß zu denken und schon bei einer Geschichte schon wissen, wer hier die Guten, wer die Bösen sind und wir auch unsere eigene Position relativ schnell einnehmen. Und ich glaube, dass Gott alle Personen in der Bibel, all diese Situationen, die Geschichten benutzen will, um uns auch zu reflektieren, um uns reifer werden zu lassen. Deswegen möchte ich euch heute einfach bitten, dass ihr ein ganz offenes Herz habt und dass ihr euch nicht nur in eine Position versetzt, sondern vielleicht in andere Positionen auch und es wird was Gutes werden. Mein Einstiegstext von heute steht in Lukas 11. Lukas 11, 52, da sagt Jesus, wehe ihr Gesetzesgelehrten, ich warne euch, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen, ihr seid selbst nicht hineingegangen und die hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert. Ich würde mal sagen, wow, das sind echt harte Worte, weil es ist ja eine Sache, etwas für sich selber nicht zu tun, aber es ist schon mal eine ganz andere Sache, auch andere daran zu hindern. Was war hier passiert? Ich möchte euch die Geschichte kurz erzählen. Es ist Lukas 11, Abvers 37 bis 54. Jesus wird von einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Wir gehen davon aus, es war Judäa und wahrscheinlich auch am Sonntag, weil der Sonntag, der Sabbat, sich sehr gut geeignet hat für Essenseinladungen. Und die Einladung, sagt uns die Bibel hier, ging aktiv vom Pharisäer aus. Essensgemeinschaften im Orient bedeuten eigentlich auch immer eine Ehre für den Eingeladenen. Das heißt, wir können tatsächlich davon ausgehen, dass es eine gewisse Sympathie gab vom Pharisäer zu Jesus hin. Zu dieser Zeit gab es übrigens 6.000 Pharisäer zur Zeit Jesu. Okay, wir befinden uns chronologisch, Lukas 11, so ich würde mal sagen, so im zweiten Drittel des Evangeliums, die Parallelstelle in Matthäus 23 ist relativ weit hinten. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass der Pharisäer auch schon einiges von Jesus gehört hat. Pastor Manfred hat letztes Mal gesagt, wir sollen, oder vor einigen Wochen gesagt, wir sollen Jesus in das Leben der anderen hineinbringen. Und ich glaube, genau das war hier auch gewesen. Ich gehe mal davon aus, dass der Pharisäer irgendwie mit Jesus sympathisiert hat und schon einige Geschichten über ihn gehört hat. Zum Beispiel, als Jesus in Kapernaum einen besessenen Mann befreit. Als Jesus zu Petrus sagt, geh fischen und hinterher waren die Netze voll. Als Jesus den Leprakranken heilt und er komplett gesund ist. Als Jesus den Gelähmten heilt, den die 4 Freunde durchs Dach durchbringen. Oder am Sonntag eine verkrüppelte Hand wieder richtet. Jesus den todkranken Knecht des Hauptmanns in der Ferne heilt. Oder den toten Sohn der Witwe zum Leben auferweckt. Jesus stillt den Sturm und er heilt die blutflüssige Frau von ihrem Elend und stellt ihre Ehre wieder her. Er heilt den verrückten Gerasener Und die Tochter des Jairus weckt auch vom Tod auf. 5000 hungrige Männer plus Kinder und Frauen kriegen einfach ein Lunchpaket und alle werden satt. Er heilt ein epileptisches Kind von Epilepsie und dann schickt er noch seine 70 Jünger fort und sagt, und jetzt macht ihr das Gleiche und es passiert. Ich kann mir vorstellen, das konnte nicht verborgen bleiben, auch nicht in Judäa. Es heißt an ganz vielen Stellen, dass sich diese Kunde von Jesus rumgesprochen hat in der ganzen Gegend und die Leute, die Hilfsbedürftigen und die Kranken an die Straßenränder gelegt hat, nur damit Jesus vorbeigeht und ihnen begegnet. Und auch unser Pharisäer heute hatte mit Sicherheit eben von ihm gehört und er will ihn kennenlernen. Denkt dran, wir haben so eine Be- und Verurteilung von Personen in der Bibel. Wenn das Wort Pharisäer fällt, dann haben wir schon eine gewisse Vorstellung. Aber wisst ihr, der Ursprung der Pharisäer war eigentlich wirklich gut. Die Pharisäer, das war eine Widerstandsbewegung, die sich gegründet hat 300 Jahre vor Christus. Eine Widerstandsbewegung gegen den säkularen Einfluss der Hellenisten, der Römer. Die Pharisäer waren diejenigen, die Gott so sehr geliebt haben, dass sie die Tora geschützt haben, dass sie die Identität der Juden bewahrt haben. Das heißt, ihre Grundhaltung war ja erstmal gut. Sie waren gegen Lauheit und Laschheit und sie haben dafür gesorgt, dass diese 16.300 Gebote und Verbote aus der Bibel auch eingehalten werden. Leider, wie es oft so ist, wenn man so richtigen Eifer hat, übertreibt man es leider manchmal auch ein bisschen. Und das haben sie eben auch gemacht. Sie haben um diese 613 Gebote nochmal 2000 menschliche Gebote vorgeschalten, damit die Menschen bloß nicht in die Nähe der Tora kommen. 2000 Gebote. Es war ein Schutzzaun, damit bloß nichts passiert. Alle mussten sich an die Tora halten und das war zu der Zeit nicht ganz einfach. Und jetzt kommen wir zurück zu meiner Eingangsgeschichte. Jesus kommt also in das Haus des Pharisäers. Er geht die Tür rein, er geht den Flur entlang, er geht ins Esszimmer, legt sich an den reich gedeckten Tisch und bam! Was passiert? Erstes Bild. Jesus, das geht mal gar nicht. Was tust du? Hast du etwas vergessen? Hast du vergessen, was im Gesetz drin steht? In Matthäus 15, Vers 2, und wir werden heute sehr viele Bibelstellen lesen, wenn ihr die Bibel dabei habt, schlagt nach oder schreibt mit auf. In Matthäus 15, Vers 2 heißt, warum übertreten deine Jünger die Überlieferungen der Alten, denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Das sind also die Überlieferungen der Alten. Und Jesus hat sich nicht die Hände gewaschen. Das Problem ist, anstatt zu erkennen, um wen es sich handelt, der gerade in sein Haus kam, der einzig wirklich Reine, der Befreier, der Heiler, der Sturmstiller, der Versorger, der Auferwecker, der über alle Maßen Großzügige, wundert sich der Pharisäer zuallererst darüber, dass er sich nicht die Hände gewaschen hat. Das ist eine Brille, die er gewohnt war zu tragen. So haben sie geguckt. Und an diesem Punkt platzt Jesus der Kragen. Und man kann sich wundern, Jesus, warum eigentlich? Warum beschimpfst du jetzt den Pharisäer und seine ganzen Artgenossen mit dazu? Ich sage euch, Jesus kam auf die Erde, um das Herz des Vaters zu repräsentieren. Hebräer 1 sagt uns, er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, der Ausdruck seines Wesens. Und offensichtlich war das Verhalten des Pharisäers nicht konform mit Gottes Herz. Jesus hatte mit Sicherheit nicht vor, diese Essenseinladung platzen zu lassen. So wie ich Jesus kennengelernt habe die letzten Jahre, wollte er dem Pharisäer begegnen. Er wollte ihm was Gutes tun, er wollte sein Leben verändern. Aber die Brille, die der Pharisäer hier einnimmt, die ärgert Jesus, weil es nicht dem Herz Gottes entspricht. Denn der Pharisäer sieht nur Äußerlichkeiten. Bumm, man hat sich einfach die Hände zu waschen. Und jetzt will ich euch was sagen, Kinder und Jugendliche. Hände waschen vorm Essen, es nicht zu tun, ist keine Sünde. Es könnte problematisch werden, wenn deine Eltern zu dir sagen, wasch dir die Hände, weil dann wird's ungehorsam, wenn du es nicht tust. Aber mal von vornherein Hände waschen vorm Essen ist keine Sünde, okay? Das haben wir jetzt geklärt, ein für alle Mal. Jesus sagt an einer Stelle, wenn ihr ungewaschen was esst, dann geht das Gegessene in den Bauch, geht ins Klo, aber was aus dem Herzen rauskommt, das verunreinigt den Menschen. Und das war das, was Jesus an der Stelle konfrontiert. In der Parallelstelle in Matthäus 23 sagt Jesus, ich warne euch Pharisäer, Schriftgelehrte, Gesetzeslehrer, Theologen und Heuchler, denn ihr verschließt den Menschen das Himmelreich. Ihr selbst geht ja nicht hinein, lasst aber auch die nicht hineingehen, die hineingehen wollen. Und spätestens an der Stelle hätte ich zwei wichtige Fragen. Erstens, über welchen Schlüssel der Offenbarung spricht Jesus hier eigentlich? Und zweitens, welcher Schlüssel verschließt den Himmel und welcher Schlüssel schließt den Himmel wieder auf? Und darüber soll es heute gehen. Ich möchte euch darauf eine Antwort geben. Um diese Frage zu beantworten, gehen wir mal an den Anfang des Kapitels 13. Ich hoffe, da hinten kommen auch immer schön die Bibeltexte. Und zwar Matthäus 23, Vers 1. Kurz
bevor Jesus die Pharisäer beschimpft. Und hier heißt es, auf den Lehrstuhl Moses haben sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesetzt. Wo sitzen die Pharisäer? Sie sitzen auf dem Lehrstuhl. Das klingt für mich so nach Hochschulleiter. Und es führt mich automatisch zur Beschreibung des Gesetzes nach Paulus in Galater 3, Vers 23, wo es heißt, also ist das Gesetz ein Zuchtmeister. Das deckt sich mit dem Lehrstuhl. Aber, Paulus sagt in Galater 3, Vers 24, ein Zuchtmeister auf Christus hin. Ein Erzieher, ein Pädagoge, der uns zu Jesus hinführen soll. Einer, der uns an die Hand nimmt, wenn wir versagt haben und uns zu Jesus und nicht zu Mose bringt. Und wenn ich das mal ganz kurz einschieben darf, exakt das hier, dieses Wort erfüllt sich in der Geschichte von der Ehebrecherin, auf frischer Tat ertappt. Die Ehebrecherin wird auf frischer Tat ertappt, die Gesetzeslehrer nehmen sie, ja, der Hochschullehrer, und führen sie, der Zuchtmeister, direkt zu Jesus hin. Und dann sagen sie, Jesus, Mose sagt, sie müsst gesteinigt werden, was aber sagst du? Und Jesus sagt, er schreibt erst was in den Sand und dann sagt er, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann bückt er sich zur Frau runter und sagt, Frau, ich verurteile dich nicht. Wow. Aber was ist nun der Schlüssel der Geschichte? Wir arbeiten uns jetzt langsam nach vorne. Was ist der Schlüssel der Offenbarung, der uns den Himmel aufschließt? In Matthäus 22, wieder ein paar Verse vorne dran, wir kommen langsam näher, da stellt Jesus den Pharisäern eine ganz interessante Frage. Er sagt nämlich zu den Pharisäern, was denkt ihr, wessen Sohn ist der Messias? Und die Pharisäer, die kannten ja das Alte Testament, ihre Antwort war, der Sohn Davids. Der Messias ist der Sohn Davids. Dann antwortet Jesus aber mit Psalm 110. Jesus antwortet, wie nennt David ihn dann im Geist Herrn, indem er sagt, der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich dich hinlege zum Schemel deiner Füße, bis ich deine Feinde hinlege zum Schemel deiner Füße. Wenn David also ihn Christus Herr nennt, wie kann er denn das sein Sohn sein? Und die Bibel sagt, niemand konnte ihm darauf eine Antwort geben. Kein Jude zur damaligen Zeit hätte jemals seinen Sohn als Herrn angesprochen, sondern umgekehrt, der Vater ist der Herr. Außer wenn der Vater, also David, den Sohn Jesus vorher schon gesehen hätte als göttliche Person. Und obwohl der Sohn Jesus noch gar nicht auf der Erde war, hat David trotzdem etwas erkannt, 1000 Jahre vorher. Jesus sagt in diesem Gespräch, dass David ihn im Geist Herr nennt. Das bedeutet, David hat ihn im Geist gesehen, mit der gleichen selben Offenbarung, mit der Petrus zu Jesus sagt, du bist der Christus, Gottes Sohn. Es ist dieselbe Offenbarung. Klar konnten die Pharisäer auf diese Frage keine Antwort geben. Denn sonst hätten sie ja zugeben müssen, dass Jesus der Messias ist. Das ganze Volk hat die ganze Zeit geschrien, Sohn Davids, erbarme dich. Ständig haben sie es gehört, Sohn Davids, erbarme dich. Und hätten sie an der Stelle zugegeben, dass der Messias der Sohn Davids ist, dann hätten sie Jesus zum Messias küren müssen. Was machen die Pharisäer? Sie sagen, besser nicht antworten als schlecht antworten. Und jetzt kehren wir zu unserer ursprünglichen Geschichte zurück. Jesus wirft also den Pharisäern vor und sagt, ihr habt euch auf den Lehrstuhl Mose gesetzt. Ihr seid zwar äußerlich sauber und rein, aber in Wahrheit seid ihr geschönte Gräber. Außen toll gepflegt, aber innen tot. Der Messias ist nicht der Nachfolger von Mose, sondern der Nachfolger von David. Und über David wird nämlich das krasse Gegenteil gesagt. Wir lesen es in drei verschiedenen Stellen. 1. Samuel 16, Vers 7. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Oder ich habe David gefunden, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Apostelgeschichte 13. Oder in 1. Samuel 13 nochmal, der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht. Jesus spricht hier also vom Schlüssel Davids. David hatte eine besondere Offenbarung von Jesus 1000 Jahre, bevor er überhaupt kam. Und ihm, muss ich sagen, ihm, David, wird ganz schön viel Ehre zuteil. Also ich finde es echt brutal. Jesus wird der Sohn Davids genannt. Aber nicht nur das, sondern Jesus sitzt auch auf dem Thron Davids. Er ist danach der Thronfolger von David. Und das allein schon ist crazy, aber es geht sogar noch weiter. In Offenbarung 3, Vers 7 sagt Jesus, Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließen kann und zuschließt, sodass niemand öffnen kann. Wow, das gefällt mir. Ich will euch jetzt noch eine allerletzte Geschichte zeigen, denn das ist wirklich zu abgefahren und sie führt uns direkt zum Ziel. Zu jener Zeit, Matthäus 12, Vers 1 bis 4, zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Felder. Es hungerte aber seine Jünger und sie fingen an, Früchte abzupflücken und zu essen. Als aber die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu ihm, wie unser Pharisäer am Anfang beim Mittagessen, gleich mal die richtige Brille auf, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Er aber sprach zu ihnen, ja, sag mal, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er Hunger hatte? Und die, die bei ihm waren, wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote aß, die er eigentlich nicht essen durfte, noch die, die bei ihm waren, sondern alleine die Priester. Das finde ich oberabgefahren, echt. Jesus argumentiert so wie meine Kinder. Und sorry, ich musste meinen Kindern hoch und heilig versprechen, dass ich nicht so mache wie der Manfred, dass ich sie nicht erwähnen werde, aber das passt gerade. Okay? Wenn Kinder einen Fehler machen, und wir konfrontieren sie mit dem Fehler, dann sagen sie oft, aber der hat's doch auch gemacht. Und was sagen wir Eltern dann? Wir sagen, ja, wenn er von der Brücke springt, springen sie dann gleich hinterher, oder wie? Ja, das kennen wir ja. Aber interessanterweise macht Jesus ja ganz genauso. Jesus sagt, auf die Anklage, hey, ihr habt ja am Sabbat Ehren gegessen, was ihr gar nicht dürft, sagt er, ja, hast du nicht gelesen, was David getan hat? Der hat auch die Schaubrote gegessen, die ihr eigentlich nicht essen durft. Ist doch die gleiche Argumentation. Oder aber, und das ist die andere Variante, es war überhaupt kein Fehler, zumindest nicht in Gottes Augen. Denn wir wissen ja, Jesus hat keine Fehler gemacht, er war das perfekte Lamm am Kreuz. Und was sagt Jesus jetzt drei Verse nach diesem Ehrenpflücken? Er sagt, Matthäus 12, Vers 7, wenn ihr aber erkannt hättet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so würdet ihr die Unschuldigen nicht verurteilt haben. Jesus sagt an dieser Stelle, hättet ihr die richtige Brille aufgehabt, dann würde den Menschen nicht ständig irgendetwas Böses unterstellen. Das steht übrigens in Hosea 6, Vers 6. Denn an Güte habe ich gefallen, nicht am Schlachtopfer und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Und ich finde, dieser Vers drückt so sehr die Gesinnung Gottes aus, sein Vaterherz, seine Liebe zu den Menschen. Er hat immer zuerst den Menschen im Blick. Und David hat diese Offenbarung in einer Zeit des Gesetzes empfangen, das muss man sich mal vorstellen. Israel hatte die 10 Gebote von Mose. Jesus war noch nicht da. Und trotzdem scheint es so, als wenn David ein Vorbote im Alten Testament wäre. Und ich habe mich dann gefragt im Predigtstudium, ob es auch andere Gemeinsamkeiten zwischen David und Jesus gibt. Und tatsächlich, die gibt es. David war bei der Berufung nicht unter Menschen, er war auf dem Feld. Jesus war bei der Berufung nicht unter Menschen, er war im Himmel. Beide sind in Bethlehem geboren. David sah nicht aus wie ein typischer König und Jesus trat nicht auf wie ein typischer König. David war Hirte, Jesus bezeichnet sich als Hirte. David hat den Feind besiegt, indem er ihm den Kopf abgeschlagen hat. Und Jesus hat den Feind besiegt, indem er den Kopf zertreten hat. David hat das Königreich ausgeweitet und Jesus hat das Königreich für immer etabliert. Beide sind König, Priester und Propheten. David hatte ein Eifer nach dem Haus, nach dem Tempel Gottes und auch Jesus hatte ein Eifer nach dem Bethaus. Beide werden Männer nach dem Herzen Gottes genannt. Gott sagt über Jesus, es ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Beide waren integer gegenüber falschen Führern. David bei Saul und Jesus gegenüber den Römern. Beide wurden von engsten Vertrauten verraten und beide Verräter begingen Selbstmord. Ich finde es schon interessant. Aber hier kommt jetzt nochmal der absolute Schlüsselvers für diese Predigt, der den Schlüssel Davids nochmal auf den Punkt bringt. Seine Offenbarung. Hört! Jesaja 55, hört, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Einen ewigen Bund, beständige Gnaden Davids. Einen ewigen Bund der Gnade. Oder wissen wir, Jeremia 31, Vers 31 heißt, dass die Israeliten den alten Bund unter Mose gebrochen hatten und dass Gott einen neuen Bund schaffen will, indem er die Gesetze in die Herzen schreibt und nicht mehr auf steinerne Tafeln. Ich möchte euch jetzt eine ganz tiefgründige Frage stellen, ich meine es ganz ernst. Weil ohne diese Wahrheit können wir die Offenbarung von David nicht verstehen. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 kennen wir den bekannten Vers und Pastor Manfred hat es auch in der Serie schon erwähnt. Und in keinem anderen ist die Rettung oder das Heil zu finden, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem oder durch den wir gerettet werden sollen. Die zweite Stelle, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Meine Frage an euch ist, seit wann haben diese zwei Bibelstellen ihre Gültigkeit? Seit wann ist Jesus der einzige Weg zum Vater? Oder seit wann existiert der Name, der über alle Namen ist? Erst seit Jesus vor 2000 Jahren auf diese Erde kam, wir ihn gesehen haben, schlappe 2000 Jahre. Wir wollen uns noch zwei andere Bibelstellen angucken. In Epheser 1, Vers 4. Denn in ihm hat er uns ja schon vor Grundlegung der Welt dazu ausgesucht, dass wir heilig und ohne Fehler vor seinem Angesicht erscheinen sollten und hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen und Töchtern, die ihm angehören sollten, vorherbestimmt. Nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die er uns in dem Geliebten erwiesen hat. Oder 1. Petrus 1, Vers 20, er, Jesus, war ausgesucht, er war zuvor ersehen, vor Grundlegung der Welt, aber öffentlich gemacht in den letzten Zeiten für euch. Wie geht denn das? Die Bibel sagt an unterschiedlichen Stellen, dass Jesus für uns schon vor Grundlegung der Welt ausgesucht wurde, ans Kreuz zu gehen. Selbst im 1. Mose spricht Gott schon davon, dass Jesus der Schlange, dass der Sohn der Schlange den Kopf zertreten wird. Schon im 1. Mose. Nicht erst, nachdem das Volk im Gesetz irgendwie gestrauchelt ist und Gott überlegt hat, oh, was machen wir jetzt? Nein. Von Anfang an, Plan A, war Jesus Christus am Kreuz für die Sünde der Welt. Jetzt haben wir allerdings ein kleines Zeitproblem. Wie funktioniert denn das? Und ich sage euch, ich bin ein ganz einfacher Handwerker und ich muss mir Dinge einfach erklären, sonst funktioniert es nicht. Gott hat am Anfang die Erde geschaffen. Sonne, Mond und Sterne. Die Erde dreht sich einmal um sich selbst und wir haben einen Tag. Der Mond wandert einmal um die Erde und wir haben einen Monat. Die Erde wandert einmal um die Sonne und wir haben ein ganzes Jahr. Zeit wird also durch die Schöpfung bestimmt. Wenn Zeit von der Schöpfung abhängig ist, dann ist der, der die Schöpfung geschaffen hat, auch derjenige, der die Zeit geschaffen hat. Und Gott befindet sich außerhalb der Schöpfung, also befindet er sich auch außerhalb unserer Zeit. Gott ist omnipräsent. Ich stelle mir das jetzt so vor, wir haben eine Uhr, eine runde Uhr ohne Mechanik. Gott ist diese Uhr, er ist dieser Kreis, ohne Anfang, ohne Ende. Gibt noch keine Zahlen drauf, keine Mechanik. Gott erschafft die Erde, er setzt die Mechanik in diesen Kreis und bei 0 Uhr kommen Adam und Eva auf die Erde. Eine Sekunde später siehst du Abraham rumrennen, ein paar Sekunden später kommt Mose, ein paar Sekunden später David und nur kurze Zeit später kommt Jesus. Im Psalm 90 heißt es, 1000 Jahre sind für Gott wie ein Tag. Gott ist also kein Teil dieser Mechanik. Er unterliegt auch nicht den Gesetzen dieser Mechanik, sondern er ist der Uhrmacher selbst. Er ist, wie gesagt, omnipräsent. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich, dann gilt dieses Wort nicht erst, seit er auf der Erde war, weil er hat sich erst da freiwillig unter dieses Zeitsystem begeben. Die Worte in keinem anderen Namen ist das Heil, sind Ewigkeitsworte ohne Anfang und ohne Ende. Meine feste Überzeugung ist die, nachdem Adam und Eva die Beziehung zu Gott verloren haben, gab es zu keiner Zeit auf dieser Erde einen anderen Weg, um zurück in die Beziehung zu Gott zu kommen, als nur durch Jesus Christus am Kreuz selbst. Amen. Wir glauben an das zentrale Erlösungswerk von Jesus Christus am Kreuz. Wir glauben nicht an eine selbsterlösende Variante. Die Bibel gibt es nicht her. Und auch das Gesetz im Alten Testament konnte den Bruch zwischen den Menschen und Gott nicht wieder in Ordnung bringen. Gott wusste das, deswegen hat er zu seinem Sohn von Anfang an gesagt, du wirst es lösen müssen. Und ich glaube, dass die Blickrichtung, wenn hier das Kreuz steht, die Blickrichtung, ob von da oder von da, ob 1000 Jahre vor oder 2000 Jahre zurück, für Gott ziemlich egal ist, weil er außerhalb der Zeit ist. Jesus kam zu einer festgesetzten Zeit, es war der Kairos-Moment. Aber außerhalb dieser Zeit war schon alles klar. Es musste nur in unserem Zeitsystem ausgeführt werden. Und so funktioniert übrigens auch Prophetie. Gott sieht schon, was in 100 Jahren ist. Und manchmal spricht er zu uns und sagt uns das und sagt, hey, ich habe es schon gesehen, kannst mir glauben, da kommt was. Und wenn wir dann in der entsprechenden Art und Weise darauf reagieren, wird es auch passieren. Johannes 8, 56. Abraham, euer Vater, verlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm: Hey Mann, du bist noch keine 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Aber Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Oder eben David im Psalm 110, der sagt: Der Herr, Gottvater, sprach zu meinem Herrn Jesus: Setze dich zu meiner Rechten. Es ist eine göttliche Offenbarung über die Realität Jesus. Und obwohl David formal immer noch unter dem Gesetz Mose stand, schlug in seinem Herzen ein ganz anderes Gesetz, nämlich das Gesetz des neuen Bundes. Es ist gerade so, als wenn sich in diesen 40 Jahren zwei Bündnisse überlagern, nämlich der Bund des Mose, do and get, tu was und du bekommst was dafür, oder der Bund Jesu, die unverdiente Gnade aufgrund von Glauben. Sonst hätte David nämlich auch nie von Sündenvergebung schreiben und singen können. Sündenvergebung war im Alten Testament unter Mose nicht vorgesehen. Da gab es einen hohen Priester, der immer mal wieder punktuell die Sünde der Welt, des Volkes auf so einen Bock gelegt hat, dann haben sie ihn fortgejagt, der Sündebock. Okay, aber trotz aller Fehler, die David während seiner Zeit begangen hat, fällt in den Psalmen doch auf, wie sehr er sich auf die Gnade fokussiert, wie sehr Barmherzigkeit für ihn ein Thema ist. Er wusste, dass seine eigene Leistung, sein Fehlverhalten nicht der Schlüssel war, um Gott zu begegnen. David war demütig genug, um sich nicht auf sich selbst zu verlassen, sondern auf das Gnadenangebot Gottes. Übrigens kommt das Wort Gnade in dem Psalmen 125 Mal vor. Ein Beispiel haben wir hier im Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der da vergibt alle deine Sünden und der da heilt alle deine Krankheiten. Der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Er tat seinen Weg kund, dem Mose, den Söhnen Israels, seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Denn so hoch die Himmel über der Erde sind, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten vom Westen hat er uns entfernt, unsere Vergehen. Oder ganz bekannt, Psalm 23, Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da, schreibt David über sich selbst. Wisst ihr, ich habe immer wieder gedacht, David mit den Fehlern, die er gemacht hat, der hätte heutzutage in manchen Gemeinden, der hätte es schwer. Ich breche wirklich absolut und keine Lanze heute Morgen für ein Lotterleben. Ich werde auch nochmal drauf eingehen. Aber David dürfte heute wahrscheinlich weder Begrüßungsdienst noch Kinderdienst noch irgendeine Kollektgruppe leiten, geschweige denn predigen oder Gemeinde leiten. Mit dem, was er alles auf dem Kerbholz hatte. Er hat so viele Fehler gemacht, ich will gar nicht im Detail drauf eingehen. Aber er tat immer wieder Buße für seine Fehler und er hat Gott sein Herz geöffnet und er hat Vergebung empfangen, was eigentlich im alten Bund nicht möglich war. Und interessant ist, David hat sich mit seinen Fehlern vor Gott nie versteckt, sondern wenn er was getan hat, ist er immer zu Gott hin. Wir neigen immer erstmal dazu, abzutauchen. Ja, wenn irgendwas schief läuft, erstmal abtauchen. Nicht so bei David. David wusste, wo ursprünglichst die Gnade zu holen ist, beim himmlischen Vater. Matthäus 12, Vers 7, wir kommen zurück zu den ursprünglichen Texten. Wenn ihr aber, ihr Pharisäer, erkannt hättet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so würdet ihr die Unschuldigen nicht verurteilt haben. Jesus nennt hier also die Jünger und David selbst die Unschuldigen, weil Gott nämlich kein Interesse hat an diesen toten Äußerlichkeiten, sondern er schaut uns aufs Herz. Er will, dass wir vertrauensvoll uns auf ihn verlassen, denn die Gnade und die Wahrheit ist in Jesus Christus geworden. Das gleiche Prinzip sehen wir in Matthäus 9, als Jesus mit den Zöllnern und mit den Sündern ist. Und die Pharisäer motzen und sagen, wie kann der mit den Sündern zusammensitzen? Und Jesus geht fort und sagt, nee, Jesus antwortet, sagt, geht ihr fort und lernt, was es heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Man könnte diese Geschichten endlos fortsetzen. Aber jetzt will ich euch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. My story. 1996 sollte ich als junger Mann bei Pro Christ, weiß nicht, wer von euch Pro Christ kennt, Bass spielen in der Lobpreisband. Und ich hatte zu dieser Zeit, ich sah noch ein bisschen anders aus, hatte ich einen langen Ohrring im Ohr. Der leitende Pastor von dieser Veranstaltung kam auf mich zu und sagt, es tut mir leid, aber mit dem Ohrring kannst du nicht lobpreisen. Hä? Ja, es tut mir leid, das passt nicht. Das ist nicht die Etikette für heute. Ohrring raus oder nicht mitspielen. Okay? Ich habe den Ohrring rausgenommen. Was habe ich gemacht? Ich bin heim und habe ein Lied geschrieben. Der Titel des Liedes seht ihr hier. Kannst du mal das Bild einladen? Ihr dürft mich alle mal gerne haben. Ja, Ich habe ein Lied geschrieben, ihr dürft mich alle mal gern haben. Und es hat mich echt frustriert und es hat mich rebellisch werden lassen. Dieses Kleinkarierte des Pastors hat mich echt gefrustet. Es hat meine Beziehung zu Gott nicht im geringsten positiv beeinflusst und es hat den Himmel für mich nicht geöffnet. Die Menschen da draußen, sie glauben doch tatsächlich, Manfred sagt es immer wieder, dass der einzige Unterschied zwischen uns und ihnen unsere meterlangen Regelkataloge sind. Du darfst sell nicht und jenes nicht. Die totale Spaßbremse. Interessant ist aber, der Pastor, der mich bei ProChrist gebeten hat, den Ohrring rauszunehmen, ansonsten dürfte ich keinen Lobpreis machen, der hat ein paar Jahre später seine Frau und seine drei Kinder verlassen, wegen einer anderen. Und ganz ehrlich, ich kann mir das nur so erklären. Die Gesetzlichkeit, wenn unser Christsein auf Gesetzlichkeit beruht, dann ist es wie ein Zaun, in dem sich Menschen bewegen. Den sie um sich herum aufgerichtet haben, den bewegen sie sich. Der Zaun sorgt dafür, dass sie immer schön brav und lieb und ordentlich sind. Die 10 Gebote, ne? Du darfst dies nicht, du darfst jenes nicht und überhaupt. Aber was passiert denn eigentlich, wenn hier mal ein Loch in den Zaun reingeht? Oder wenn das Tier zu übermächtig wird? Nix wie raus. Erstmal richtig die Sau rauslassen, oder? Wenn man als Christ das Gefühl hat, dass man bei Gott um Lust und Freude beraubt wird, statt dass uns Gott vor dem Bösen bewahrt, dann werden auf kurz oder lang entweder ein religiöses Doppelleben entwickeln, so wie es die Pharisäer getan haben, oder wir werden vom Glauben nichts mehr wissen wollen. Weil die Diskrepanz zwischen dem, was wir denken, was Gott von uns erwartet, und dem, was wir tagtäglich bringen, viel zu groß ist. Wie war es denn ursprünglich gedacht mit diesen 10 Geboten? Steht da nicht eigentlich drin, du wirst nicht mehr? Du wirst dies nicht mehr und jenes nicht mehr? Und auch hier hat Manfred immer wieder schon gesagt, es gibt eine natürliche Veränderung in uns. Du wirst als Kind das Leben, das lieben lernen, was Gott liebt, und du wirst das hassen lernen, was Gott hasst. Es ist aber ein natürlicher Prozess auf eine natürliche Weise. Wir sollten Menschen nicht mit dem kleinkarierten Gesetz begegnen, sondern mit der großzügigen Gnade, die uns in Jesus Christus angeboten wird. Wir sollten den Menschen draußen sagen, was ihre Bestimmung in Jesus Christus ist. Wir sollten sie in die Beziehung zu Jesus hineinführen, weil das macht uns frei und bringt Lust und Freude. Habe deine Freude, deine Lust am Herrn, und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Jesus selber hat den Gesetzeszaun abgerissen und uns dafür eine neue Freiheit geschenkt, die vom Heiligen Geist gefüllt wird. Paulus sagt allerdings, wir sollen diese Freiheit, diese neue Freiheit nicht zum Vorwand fürs Fleisch nehmen, aber die Freiheit ist trotzdem real. Wisst ihr, alle Menschen machen Fehler, ich am allermeisten. Und wir singen immer wieder, die Gnade ist aber größer als unsere Fehler. Als ich die Predigt vorbereitet habe, lag ich in der Badewanne und ich habe, also zu einem kurzen bestimmten Zeitpunkt. Und dann habe ich Gott gefragt, Gott, gib mir doch einfach mal einen Vergleich, einfach einen natürlichen Vergleich für die Gnade. Womit ist Gnade zu vergleichen? Und dann lag ich da drin, wirklich 20 Minuten Stille. Ich habe gesagt, Gott, gib mir eine Antwort, ich brauche was. Es kam nichts, ich habe nichts gehört. Ich war schon, ja, ein bisschen gefrustet schon wieder. Auf jeden Fall, irgendwann habe ich den Stöpsel aus der Wanne rausgezogen und das Wasser ist abgelaufen. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt. Du liegst in einer vollen Wanne drin, warm, gemütlich, und dann ziehst du den Stöpsel raus, das Wasser läuft ab und du merkst, wie eine Schwere über dich kommt. Deine eigene Schwere, sie zieht dich runter. Und ich sag, Herr, genau das ist die Lösung, das ist der Vergleich. Die gefüllte Badewanne, das ist die Gnade. Das ist die Gnade, in der wir uns bewegen sollten. Und in dem Moment, wo die Gnade abläuft, spürst du plötzlich deine eigene Schwere und deine eigene Last. Und es fühlt sich nicht gut an, gell? Kennt ihr? Ich sage euch eins, Gesetzlichkeit verschließt den Himmel, aber Gnade hingegen öffnet die Tür zu Gott. Davids Schlüssel ist die Offenbarung von Jesus Christus, die Offenbarung vom neuen Bund der Gnade in Jesus Christus. Ich habe schon so viele Brüder und Schwestern in den letzten Jahren aufgeben und aufhören sehen, aber nicht, weil Gott irgendwie komisch zu ihnen war, sondern weil sie sich erdrückt gefühlt haben von dem Regelkatalog, den man ihnen auf die Schulter gelegt hat. Und ich möchte euch jetzt gerne ein Lied vorspielen, was mich auch während der Predigtvorbereitung extrem gesegnet hat. Es ist ein Lied von Andreas Burani. Und ich habe manchmal das Gefühl, genau so geht's uns. Wir sind Sünder, Gott begegnet uns, wir bekehren uns, wir sagen, ja, ich will diesem liebenden Gott nachfolgen. Und plötzlich hast du das Gefühl, um dich rum sind 1000 Kameras, die dich ständig durchleuchten und beobachten, ob du bloß irgendwo einen Fehler machst. Frei nach dem Motto, die kleinen Sünden bestraft der Herr zuerst, gell? Lass uns mal kurz dieses Lied anhören. Okay. Gott will uns hier am Ende des Liedes, Gott will uns in die Freiheit führen. Was machen wir denn, wenn wir hinfallen? Wir gehen nicht mit den auf den Knien die Treppen zum Auditorium hoch. Und wir rennen auch nicht in die Welt zurück, weil wir uns unwürdig fühlen. Nee, Kopf hoch. Wir sind auserwählt vor Grundlegung der Welt. Durch Jesus Christus heilig und tadellos vor Gott gestellt, mit Krönchen auf dem Kopf. Und das durch den Glauben an die Gnade Gottes. Ihr kennt wahrscheinlich dieses Bild. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Das ist doch das Motto, nach dem wir leben wollen. Oder? Ja, ja, genau. Ja, es ist so wichtig. Ich glaube, überall, wo wir anfangen, mit Regeln und Gesetzen das Leben mit Gott zu füllen, verpassen wir das Angebot der bedingungslosen Liebe und Gnade. Und ich bin total überzeugt, dass wir auch kein schlechteres Leben leben, wenn wir uns aus der Gnade definieren und nicht aus dem Gesetz. Und hinfallen, Fehler sind Fehler, die muss man auch nicht schönreden. Hinfallen ist nicht okay. Aber wir bleiben in diesem Fall trotzdem okay. Das ist der Unterschied. Und es ist keine Zeit und es gibt kein Recht für Selbstverdammnis und für Anklage. Wenn wir fallen, zieht sich Gott nicht eklig vor uns zurück, sondern genau aus dem Grund hat er Jesus für uns geschickt und hat ihn in die Mitte der Zeit ans Kreuz gehängt, damit man nach vorne und nach hinten drauf schauen konnte. Er hat die Sünde der Welt genommen. Und ich will uns einfach ermutigen, dass wir uns nicht mit Äußerlichkeiten aufhalten. Dass wir in der Gemeinde nicht rumrennen und gucken, wo macht da jemand was falsch, sondern dass wir uns gegenseitig ermutigen, Jesus ähnlicher zu werden und den Lauf mit ihm in Leidenschaft zu beenden. Auf das Gute schauend, uns gegenseitig stärkend und aus der Hoffnung zu Gott hin leben. Ich bin jetzt seit 4 Jahren hier in dieser Gemeinde und ich möchte mich wirklich ganz herzlich auch bei unseren Leitern bedanken, die so ein großes Herz haben, dass sie so viele Chaoten wie uns ertragen können. Und ich habe es schon so oft gesagt, im Kleinen wie im Großen, und ich werde es immer wieder wiederholen, diese Kultur der Wertschätzung, der Gnade und des Respektes zueinander, ist neben der Liebe zu Jesus Christus das Wichtigste, was wir als Gemeinde haben und kultivieren können. Auf die Frage nach dem größten Gebot sagt Jesus, lieb Gott, aber lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Und du kannst deinen Nächsten nur dann lieben, wenn du dich selbst liebst. Du kannst deinem Nächsten auch nur dann Gnade entgegenbringen, wenn du selber für dich Gnade empfangen hast. Und lasst uns Jesus an dem Punkt nicht verpassen. Lasst uns nicht die Brille der Äußerlichkeit aufsetzen, so wie der Pharisäer. Weil Jesus ist hier und er will uns ganz persönlich begegnen, immer und immer wieder. Und Jesus will uns frei machen. Und Gott liebt es so sehr, wenn wir uns auf seinen ursprünglichen Plan verlassen, auf den Plan A. Und wenn seine Kinder glücklich werden, trotz aller Herausforderungen, die dieses Leben so mit sich bringt. Und wenn wir ihm dann am Ende Danke sagen für das, was er uns in Jesus Christus geschenkt hat. Und wenn du jetzt heute Morgen wirklich zum ersten Mal hier bist und hast überhaupt gehört, dass Jesus irgendwie mit dir Beziehung haben will, dann möchte ich einfach einladen, dass du dein Herz aufmachst und sagst, Jesus, komm einfach rein. Komm einfach zu mir zum Mittagessen. Aber wenn du heute Morgen auch hier bist und merkst, das mit der Brille, das spricht dich an. Du siehst dich selber im Spiegel mit dieser Brille des Gesetzes und du gefällst dir nicht. Du denkst, nein, das müsste ich alles noch verändern, bevor Gott mich irgendwie toll findet. Dann möchte ich dir genauso zusprechen, dass die Gnade und die Barmherzigkeit genau für dich auch da ist. Und dass du sie nehmen kannst und sagen kannst, Herr, ich habe mir es nicht verdient, aber ich nehm's. Gnade um Gnade im Überfluss. Ich mache das seit einiger Zeit regelmäßig, wenn ich morgens aus dem Haus gehe, auf die Arbeit, ich sage, danke Jesus für deine Gnade. Ich verlasse mich nicht auf mich selbst, ich verlasse mich auf dich. Und es macht mich nicht fauler, das macht mich nicht dreckiger. Es motiviert mich, den Lauf mit Jesus zu beenden. Und ich möchte jetzt beten und wenn dich das anspricht, dann bete einfach mit. Vater, ich bin einfach so dankbar für den Plan, den du gewählt hast. Dass du mit deinem Sohn am Anfang vereinbart hast, dass er kommt zu einem festgesetzten Zeitpunkt und dass er die Sünde der Welt auf sich nimmt. Und ich danke dir, dass du kein Ansehen der Person hast, dass du keine Unterschiede machst zwischen den Menschen, sondern dass das Angebot der Liebe und der Gnade in Jesus für jeden da ist und greifbar ist. Und Heiliger Geist, ich möchte dich jetzt bitten, dass du durch die Reihen gehst und dass du da, wo genau diese Punkte zutreffen, dass du Jesus mitbringst. Und dass du dieser Person, dass du sie überfüllst, überschüttest mit der Gnade und Liebe, wie Gott sie ursprünglich für uns gedacht hat. Jesus, wir lieben dich und wir danken dir für das gute Werk, was du für uns getan hast. In deinem Namen bete ich. Amen.